wir sind ja Unternehmer, also wir wollen ja Geld investieren und die Frage ist, wie kriegen wir das wieder rein? Und meine Meinung ist, dass wir diesen Return on Investment in kürzester Zeit erreichen werden. Ich musste das kurz vorwegschieben, weil man sonst zu sehr an dem Pricing hängt und sich erschreckt. Aber ich möchte ja gerne noch gleich einen Satz zu sagen. Tatsächlich, die Lösung kostet rund 28 Euro netto pro Person pro Monat. So, da zuckt man erstmal ganz kurz bei 20 Mitarbeitenden. Viele tausend Euro pro Jahr, die du bezahlen musst. Aber ein Mitarbeiter, was kostet, oder eine Mitarbeitende kostet mich über den Daumen 28 Euro, so eine Stunde Arbeitsstunde pro Monat für einen Mitarbeitenden. Wenn du es schaffst, die Technologie zu implementieren, zur Nutzung, dann glaube ich, dass er mehrere Stunden pro Monat Zeit und Effektivität und Produktivitätssteigerung erreichen kann. Das heißt, die 30 Euro, die mich das kostet, ist ein Witz gegen das, was ich da rausbekomme.
Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Bosek. Und du hast Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Man glaubt ja meist, dass Effizienz und Produktivität eher in neuesten Forschungs- und Entwicklungsthemen zu finden ist, aber meist ist es viel einfacher, durch bessere Prozesse oder Regeln der Zusammenarbeit sofort ein paar Prozent besser miteinander zu arbeiten. Unser Gast Alexander Eggers ist seltener als ein Diamant. Er ist ein sogenannter Microsoft MVP und hilft Unternehmen dabei, Produkte wie Teams oder Office besser einzusetzen. In seinen Seminaren schauen oft tausende Menschen zu und lernen, welche Tricks sie für ihre Arbeit nutzen können. Alex hat außerdem exklusiven Zugang zur geheimen Roadmap von Microsoft Copilot, dem AI-Assistenten von Microsoft auf OpenAI-Technologie. Die Fähigkeiten des Copilots sind schon jetzt 3 Monate nach Einführung beeindruckend und gerade Menschen im Vertrieb und Marketing haben erkannt, wie viel schneller und besser ihre Arbeit mit Assistenz von der Microsoft KI werden kann. Nebenbei hat Alex lustige Anekdoten aus dem Leben eines Superexperten mitgebracht. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit unserer heutigen Folge. Bei mir zu Gast ist heute der Microsoft MVP und er hat noch viele weitere Titel und tolle Fähigkeiten und Eigenschaften. Alex Eggers, Alexander Eggers, ich darf ihn Alex nennen. Hallo Alex, schön, dass du bei uns dabei bist.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo Christoph.
Ich habe dich vor ein paar Monaten kennengelernt und zwar im Zuge eines großen Webinars. Da haben wir irgendwie zusammen für Vodafone den Leuten so ein bisschen erklärt, wie können sie Teams besonders effektiv und gut nutzen. Also sozusagen erklärt hast du und ich durfte meine Fragen stellen. Aber das war für mich so ein lustiger Moment. Du sitzt ja in Niedersachsen. Ich bin dann mit dem Auto irgendwie zu euch gekommen und hatte eine Adresse und an der Adresse war aber eine Sparkasse. Und jetzt erzähl mal, was sich in dieser Sparkasse versteckt.
Ja, tatsächlich. Wir haben mit der Pandemie angefangen, Videostudio irgendwie aufzubauen, weil ich ein Riesenfan davon bin, gut zu präsentieren. Mhm. Also ich denke mal, PowerPoint-Screensharing finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Und ich habe gesagt, es muss irgendwie wie eine Fernsehsendung sein. Dafür brauchen wir aber natürlich ein bisschen größere Räumlichkeiten, um auch Kameratechnik und Licht und so richtig aufzubauen. Und ja, tatsächlich, find mal einen Raum, der keinen Pfeiler drin hat, groß genug ist und nicht in der Innenstadt irgendwie ein Ladengeschäft. Und da war eine alte Sparkasse und die hatte das tatsächlich alles. Und so sind wir günstig an einen Raum zur Miete gekommen für unser Videostudio in Nienburg.
Und in diesem Videostudio produzierst du Help-Inhalte, die wahrscheinlich den halben deutschen Mittelstand irgendwie antreiben. In 2 Sätzen, wir gehen nochmal im Detail darauf ein, aber in 2 Sätzen... Was machst du? Warum bist du ein Microsoft MVP und was macht man damit?
Ja, oh, das in 2 Sätzen.
Ja.
Also tatsächlich, es ist ja so, Microsoft MVP ist eine Auszeichnung seitens Microsoft für besonderes Engagement, für die Community und für das Teilen von Wissen. So, wer mir also auf LinkedIn folgen möchte, wird eine ganze Menge dort Content finden zu Microsoft Teams und jetzt natürlich auch zum Copilot, der künstlichen Intelligenz von Microsoft. Das heißt, ich gebe sehr viel Wissen preis, ich bin ja sehr viel Sprecher auf Veranstaltungen, Community-Veranstaltungen, so in der IT-Szene ist das ja durchaus weit verbreitet, dass man sich austauscht. Und ja, und für diese Arbeiten gab es eben diese Auszeichnung, gibt es, sagen wir in Deutschland, für dieses Thema, was ich da besetze, vielleicht 32 Personen, ich weiß jetzt gar nicht genau.
Ja, ich glaube, genau. Ich glaube, in Gesamtdach irgendwie ist es irgendwie ein bisschen über 100. Ja.
Genau, es hängt davon ab, es gibt unterschiedliche Themenbereiche. Bei mir ist es halt Modern Work, Teams und Copilot. Und da sind es eben diese Anzahl. Und das ist schön, ne? Es macht wirklich viel Spaß. Wir arbeiten, vielleicht ein kurzer Insight noch, warum das so cool ist, weil wir dürfen auch mit dem Team in Redmond zusammenarbeiten, also bei der Microsoft-Hauptzentrale mit dem Entwicklerteams und können halt unseren Input geben. Ich zum Beispiel mache das ganz speziell für Übersetzungen ins Deutsche, die nicht gut laufen. Ne? Das macht ja kein Mensch dort, das macht auch eine KI. Und da gibt es natürlich manchmal schon so komische Übersetzungen. Green Room gibt es zum Beispiel in den Teams-Meetings und dann wird das grüner Raum übersetzt. Das kennen wir ja gar nicht, heißt ja auch bei uns Green Room. Und solche Dinge regle ich dann dort mit dem Entwicklerteam und dann stellen die das ein und 2 Wochen später ist es dann in der deutschen Version geändert. So, und das sind so Sachen, die machen natürlich Spaß, weil du das Gefühl hast, du bist irgendwie mit Teil dieser Story und dessen, was da passiert.
Bei dir im Studio hast du dann so irgendwie verschiedene Set-Möglichkeiten. Am Ende des Tages schauen dir Unternehmen zu und versuchen durch deinen Input mit den ganzen Tools, die es so im New Work gibt, besser zu arbeiten, effizienter zu arbeiten. Was sind typische Situationen, in denen Unternehmen irgendwie auf dich aufmerksam werden und sagen, oh ja, da schalte ich mal ein und lass mich mal aufschlauen?
Ja, eins meiner Steckenpferde ist ja Microsoft Teams und wir müssen ja feststellen, dass Teams eben kein IT-Projekt ist, sondern ein Organisationsprojekt. Also wie arbeiten wir eigentlich zukünftig zusammen? Die Pandemie hat natürlich einen tierischen Schub gegeben, ist ganz klar. Ich war auch schon vor der Pandemie Berater eben für mittelständische Firmen zu diesem Thema und mache halt sehr viel auch mit der Microsoft Deutschland in dem Kontext zusammen. Und unter anderem eben, tatsächlich machen wir halt Webinare, Live-Themen oder eben auch Aufzeichnungen. Und es ist halt so, dass diese Firmen dann zu mir kommen und sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht Teams schon eingeführt, wir haben es zur Verfügung, aber das funktioniert nicht richtig rund. Weil der eine schreibt die E-Mails, der andere rennt ins Büro, der dritte ruft an, der vierte schreibt eine WhatsApp. Es geht alles durcheinander. Und das ist etwas, wo wir versuchen, den Firmen zu helfen, durch Adoption- und Change-Projekte diese neue Arbeitsweise zu lernen. Denn das ist für viele Mitarbeitenden nicht so ganz einfach, denn wir haben ja nun 20 Jahre gelernt, Outlook zu benutzen. Und E-Mails. Und viele sind ja auch froh, dass sie das irgendwie jetzt mit der Zeit drauf haben und wollen natürlich vielleicht nicht unbedingt ein neues Tool benutzen. Keiner schreit Juhu, wenn du mit einem neuen Tool um die Ecke kommst. Aber die Pandemie hat natürlich auch viel dazu beigetragen, dass wir einen Schuss machen in das moderne Arbeiten rein, also anders zusammenarbeiten, kollaborativ zusammenarbeiten. Naja, und das andere Thema ist natürlich jetzt hype total gerade künstliche Intelligenz. Also, wie gehen die Firmen damit um? Was können wir tun? Copilot von Microsoft ist rausgekommen. Du siehst, ich habe ein bisschen Microsoft-Hang. Aber tatsächlich bin ich auch Keynote-Speaker und rede auch gerne allgemein über das Thema. Was können die Firmen eigentlich tun? Wir haben ein bisschen Fear of Missing Out. Ne? Also so Aktivität passiert da plötzlich. Irgendwie mit dabei zu sein. Und da muss man jetzt halt gucken, dass wir gut beraten und den Firmen helfen. Und mit diesen Fragen kommen die halt zu mir.
Ich fand es ganz spannend, als wir uns kennengelernt haben. Da hast du irgendwie auch nebenbei erwähnt, dass manchmal so Webinare von dir irgendwie 4-stellige Zuschauerzahlen haben. Ne?
Ganz genau, ja. Also ich habe das große Glück, ich habe es gerade schon gesagt, für die Microsoft Deutschland eben verschiedene Produktionen, Live-Produktionen zu machen und wir machen einmal im Monat die Teams-Show oder auch einmal im Monat die Copilot-Show jetzt. Ja, und da haben wir halt in der Regel immer weit über 1000 Anmeldungen, so dass also immer ja auch eine große Zahl Zuschauer denn dabei ist. Ist auch ein bisschen lustig gemacht, so ein Stefan Raab-Style, sage ich immer, oder Harald Schmidt-Show, damit es ein bisschen entertaining ist. Ne? Also sonst bist du zu langweilig. Ja.
Das okay, mach mal einen Witz. Muss
Spaß machen. Nee, so funktioniert das nicht.
Okay.
Das ist schon situativ.
Das ist jetzt auch nicht dein erstes Unternehmen. Du hast auch ein IT-Systemhaus mit aufgebaut. Das hat irgendwie auch 70, 80 Mitarbeitende, glaube ich.
Genau. Ja, genau. Wir sind 80 Mitarbeiter inzwischen am Standort und wir haben so alles zwischen Hannover, Bremen, Hamburg, so unser Bereich. Und genau, da bin ich mit groß geworden. Ne? Mitte der 90er, da bin ich noch zur Schule gegangen, habe ich mit meinem Bruder zusammen diese Firma gegründet, wie viele Mitte der 90er gegründet wurden. Und ja, wir betreuen eben mittelständische Firmen im Dachraum zu dem Thema Modern Work Cloud. Und da kommt natürlich auch ein bisschen die Experience her, nicht wahr? Dann irgendwo musst du ja das am Kunden lernen oder auch mit den Kunden lernen. Denn ja, Teams ist ja auch erst 2017 auf den Markt gekommen oder auch KI jetzt. Ich wundere mich immer, wie viele KI-Experten alle so draußen sind. Dafür, dass das ja eigentlich erst so kurz am Markt ist, nicht wahr? Aber
klar. Ist kein geschützter Begriff.
Genau.
Anders als Microsoft MVP kann, glaube ich, darf jeder irgendwie in sein LinkedIn-Profil KI-Experte schreiben. Was war denn der Grund für dich zu sagen, aus diesem Systemhaus willst du raus und willst auf der Bühne stehen und Leuten Zeug zeigen? Weil das ja eigentlich ein solides Unternehmen ist und dann zu sagen, ich fange nochmal was ganz Neues an. Was war da die Motivation?
Ich finde das ganz gut, die Frage, denn ich erzähle es, auch wenn es nicht eine schöne Story ist, aber ich erzähle es immer ganz gerne, weil wir sind hier Unternehmer, die zuhören und ich finde es immer ganz wichtig, dass wir uns nicht immer nur Erfolgsstories erzählen, sondern auch vielleicht mal sagen, was nicht so gut ist. Und tatsächlich ist das so, der Ukraine-Krieg hat eben dazu geführt, dass unser Modern-Work-Bereich, den ich geleitet habe und aufgebaut habe und wir waren so richtig im Schwung, ne, es war ja richtig was los, mit dem Ukraine-Krieg war dann plötzlich Ende. Also in den Sommer 22, glaube ich, war das, Sommer 22, haben die Firmen plötzlich gesagt, ja, also natürlich wollen wir modern arbeiten, aber das machen wir dann nächstes Jahr. Also jetzt müssen wir erstmal Geld sparen. Wir wissen nicht, was mit Kohle für Strom ist, für Heizungen, also Nebenkosten, alles explodierte plötzlich und man hatte halt das Geld nicht mehr, ne? Und haben den Topf zugemacht. Und da muss man sagen, wie es ist. Also hatte ich in den 30 Jahren meiner Karriere auch noch nicht. Da läuft es plötzlich dann nicht mehr. Und Beratungsgeschäft ist natürlich klar, ist Zeit gegen Geld. Wenn da nichts mehr kommt, dann hast du natürlich schnell ein Problem. Und so mussten wir dann im Dezember eine Entscheidung treffen, wie wir weitermachen und mussten den Bereich einstellen. Viele Berufskollegen sind tatsächlich auch ganz rausgegangen aus dem Segment, weil halt nicht mehr die Nachfrage da war. Und dann habe ich gesagt, komm, dann nutze ich die Chance. Ich hatte damals schon die Videoproduktionsfirma gegründet mit einer Berufskollegin oder mit einer Geschäftskollegin. Weiß bestimmt jemand, der selbst ein Unternehmen gegründet hat, wenn du 25 Jahre im Unternehmen bist, dann ist es so, du hängst irgendwie viel in Prozessen drinne und plötzlich hatte ich eine Chance, da rauszukommen, weil ich mein Bereich quasi aufgelöst wurde. Und dann habe ich die Chance halt genutzt und habe gesagt, Mensch, stehe gerne auf der Bühne, ich mache gerne einen Podcast oder teile gerne mein Wissen. Und diese Chance habe ich halt genutzt, um dann in die andere Firma reinzuwechseln.
Eine zweite
Anekdote. Aber ich bin noch Gesellschafter, also an der Firma, also alles ist noch da im Bereich, aber ich arbeite halt nicht mehr produktiv dort bei der IT-Firma.
Eine zweite Anekdote, die ich ganz interessant fand, war, dass du sagtest, als du auf einmal von jetzt auf gleich nicht mehr vor Leuten live sprechen solltest, sondern auf einmal das per Video passieren musste, hast du schon gesagt, dir ist wichtig, dass Präsentation gut aussieht, dass das irgendwie eine Qualität hat, dass man gerne hinguckt. Und da hast du in Windeseile irgendwie geschafft, bei euch im Ort oder im Nachbarort ein Möbelhaus zu finden, wo du irgendwie deine Produktion machen konntest, sodass du irgendwie aus dem Stegreif ein komplettes Set mit unterschiedlichen Szenarien hast.
Ja, sensationell. Das ist eine schöne Geschichte und schön, dass du es ansprichst. Ja, tatsächlich, wir hatten das Problem, wir mussten produzieren und wir hatten keine Räumlichkeiten dafür. Und die Möbelhäuser im Februar 2021 standen leer. Die haben gesagt, das ist ja hier bei uns alles sehr örtlich, man kennt sich. Und dann haben gesagt, komm her, dann ist hier ein bisschen Leben drin. Und dann haben wir tatsächlich dort produziert. Und das Witzige war jetzt eigentlich, muss ich das so vorstellen, da sind halt 1000 Sets. Ich meine, wie man das von dem Ikea und so kennt, sind ja immer so Wohnzimmer aufgebaut. Und ja, da wir da ja machen konnten, was wir wollten, hat dann meine spätere Kollegin, mit der ich jetzt auch die Firma habe, hat dann angefangen, das Set dort zu bauen. Und wir konnten uns halt aus dem gesamten Möbelhaus das Equipment suchen, so wie wir es haben wollen und die Ausstattung. Und das war so cool, dass ich dann am Ende zu ihr gesagt habe, wir brauchen ein Möbelhaus. Wir brauchen einfach ein Möbelhaus. Das ist so cool. Aber kannst kein Möbelhaus kaufen. Aber die Sparkasse war frei. Und dann sind wir da reingegangen und haben halt Möbel reingestellt.
Genau. Und da ist auch immer noch der Tresorraum unten drin, ne?
Ja, genau. Tresore stehen unten noch. Und der alte Raum, wo der Automat war und so. Das haben wir jetzt alles natürlich mit Kulisse gebaut, damit wir jetzt diese Sets dort haben. Aber es ist für uns eigentlich perfekt, muss man einfach so sagen.
Jetzt überlege ich, was ich zuerst anspreche, das AI-Thema oder ich fand es ganz spannend, als wir unsere Session gemacht haben zum Thema irgendwie Teams besser nutzen. Da waren dann so, hattest du mir irgendwie Stichpunkte geschickt und dann stand da irgendwie drin, Emojis nutzen, Erwähnung nutzen und dann dachte ich im ersten Moment so, ja, ist doch vielleicht irgendwie obviously. Und dann war aber die Session und du hast das detailliert erzählt und dann wurde mir nochmal klar, wie wenig die Unternehmen und Mitarbeitenden tatsächlich die Funktion nutzen. Du hast gesagt, man ist E-Mails gewöhnt und nutzt auch so ein Teams fast so ähnlich immer noch wie E-Mails. Man schickt eine Nachricht, man liest eine Nachricht, man antwortet drauf. Und diese ganzen Vernetzungen, die aber eingebaut sind, können die Produktivität hart verbessern. Lass uns gerne nochmal irgendwie kurz durchgehen. Was waren irgendwie so Beispiele? Ich glaube, auch zu planen, welche Räume man hat oder so Regeln aufzustellen für die Räume. Was sind so die Momente, wo du das Gefühl hast, da kann auch jemand, der schon Teams länger nutzt, immer noch sagen, so, ja, stimmt, eigentlich macht das nochmal meine Teams-Arbeit viel besser.
Erlaub mir noch zwei Sätze vorweg für die, die zuhören, vielleicht auch Teams-Nutzer sind. Wir haben eben eine ganz große Schwierigkeit da drin, dass tatsächlich die Firmen nicht Geld oder auch Zeit investiert haben, um die Mitarbeitenden mitzunehmen auf diese Reise. Das ist ein großes Problem, wenn man gesagt hat, naja, ist ein Tool, wird schon irgendwie, also ne, wird irgendwie funktionieren.
Ja, ja.
Es geht aber nicht, weil die Form der Zusammenarbeit ändert sich plötzlich und wir brauchen Spielregeln dafür. Teams kommt nackt daher, ist nichts drin. Das heißt, du kannst machen, wie du willst. Jeder kann arbeiten, wie er will. Das funktioniert aber so nicht. Das heißt, wir brauchen halt Spielregeln. Und das ist das, was du gesagt hast. Das waren meine 6 Tipps, die ich dort präsentiert habe, wo ich gesagt habe, wir müssen wenigstens Basic-Spielregeln haben. Also eine zum Beispiel: Schreib einen Betreff, wenn du in einen Teams-Kanal was reinschreibst. Weil wenn dort kein Betreff geschrieben wird, dann ist das Suchen total schwer. Du findest nichts richtig wieder, ja, weil die Headline fehlt. Du schreibst ja auch keine E-Mail ohne Betreff. Ja. Bei Teams war es früher halt so, dass man halt Beiträge ohne Betreff schreiben konnte. In der neuen Version geht das Gott sei Dank nicht mehr. Oder solche Sachen wie eine @Menschen. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Mir sagen immer Mitarbeitende, ja, ich schreibe dauernd was rein. Mir antwortet der ja gar keiner. Ich weiß gar nicht, ob der das liest. Ja. Weil das ist ein bisschen wie eine E-Mail schreiben, ohne dass man Empfänger einträgt. Das geht natürlich in Outlook nicht. In Teams geht das. Du kannst was reinschreiben und kannst gar nicht sagen, wer es lesen soll. Dann liest es aber auch keiner. Also so ein Ad-Zeichen zu machen und dann den Namen zu schreiben, der das lesen soll. Das ist eine wichtige Spielregel. Und so kommen wir langsam mit ganz kleinen Schritten zumindest dahin, dass die Nutzung besser wird. Weil immerhin mal die Gegenseite auch weiß, dass sie was lesen soll. Und wenn die dann noch vielleicht einen Daumen hoch macht nach dem Motto, alles klar, ich habe es gelesen und vielleicht sogar verstanden, hat der Sender auch das Gefühl, okay, es ist angekommen. Guck mal, bei einer E-Mail, Christoph, da gehst du ja heute nicht mehr ins Nebenbüro und fragst, hey, ich habe den E-Mail geschrieben, hast du die gesehen? Ne? Vor 20 Jahren haben wir das so gemacht. Und bei Teams ging das plötzlich nicht, weil wir saßen alle im Homeoffice. Da konntest du nicht ins nächste Büro gehen und sagen, hey, ich habe dir eine Teams-Nachricht gesehen, hast schon geschrieben, hast schon gesehen. Geht nicht, weil alle zu Hause gesessen haben. Und dann ist es durcheinander gelaufen. Das sind so Sachen, mit denen man ganz banal diese Nutzerfreundlichkeit einfach erhöhen kann für das Miteinander.
Ich habe auch immer wieder so Beratungsgigs und dann merke ich, also oft dann präsentiere ich via Teams und dann merke ich tatsächlich, manche Unternehmen am Ende, dann sieht man irgendwie Emojis oder irgendwie dann so Applaus oder, oder sowas. Aber da merke ich immer tatsächlich auch den Unterschied zwischen Unternehmen, die Teams wirklich nur zum, ich wähle mich ein, ich mache die Präsentation und ich gehe wieder raus, oder auch eben mehr nutzen und so ein kleines bisschen so eine Etikette sich eingebaut haben, wie man irgendwie miteinander umgeht. Und dieses Emojis unter Nachrichten zu bekommen, klingt für viele banal, ist aber, glaube ich, wirklich ein riesen Unterschied. Wenn ich irgendwie jemandem was schicke und keine Antwort, gar keine Reaktion kriege, weiß ich halt auch so, oh, habe ich ihn jetzt überfordert, wollte die Person das jetzt gar nicht, hätte der sich eh gemeldet. Und wenn man dann aber irgendwie Daumen hoch kriegt, dann weiß man irgendwie sofort so, ah, okay, war vielleicht irgendwie doch hilfreich oder ja, man kriegt irgendwie irgendeine Reaktion zurück und dass diese Psychologie so funktioniert und da so viel bessere Kommunikation passiert, wenn man mal auf Reaktionen drückt, habe ich wirklich unterschätzt.
Ja, es ist Emotionalität, die wir auch damit reinbringen. So ein Herz hinschicken oder so, ja. Ganz ehrlich, ich habe natürlich auch Firmen, die sagen, sagt der Firmenchef zu mir, also wir dürfen nur Daumen hoch schicken. Herzchen sind nicht erlaubt, ja. Inzwischen kannst du es ausschalten, aber damals ging das natürlich nicht. Und ich habe gesagt, Herzchen ausschalten, sorry, also wir leben von Authentizität. Das ist das Hauptthema dieses Jahrzehnts. Ja? Wir haben eine KI, die plötzlich alles künstlich macht. Wir leben davon, dass wir Emotionen zeigen dürfen und müssen. Und gerade in der Pandemiezeit, wo plötzlich alle zu Hause gesessen haben, war für alle schwierig. Und dann auch noch die Emotionen wegzulassen, es wird doch noch schwieriger. Also von daher, wir brauchen das und ich bin ein Riesenfan davon und freue mich immer total. Eine kleine Anekdote mal erzählt. Ich hatte dann meiner Firma erzählt, ihr müsst so Daumen hoch machen als Bestätigung dafür, dass ihr es gesehen habt. Weißt du, was die gemacht haben? Da hat jeder auf Antworten geklickt bei so einem Beitrag und hat einen Daumen hoch Foto. Also so ein und dann hast du 27 Daumen hoch untereinander weg. Ich sage, nee, so war das nicht gemeint. Das sind diese Emojis oben sollt ihr anklicken. Ne? Ja, also egal, also auf jeden Fall passiert irgendwas. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns mehr auf Emotionen konzentrieren und Authentizität, gerade in Zeiten von KI.
Wenn da so viele Leute bei dir einschalten und irgendwie zuhören, hast du den Eindruck, dass dort die Altersverteilung relativ klar so ist, wie man sich's erwartet, dass man sagt, ja, je älter die Leute, desto mehr brauchen die irgendwie auch Nachhilfe? Oder hast du, und also sind junge Leute von Geburt an automatisch fit in Teams oder du schüttelst schon den Kopf?
Nee, gar nicht. Genau, sieht ja keiner im Podcast. Aber genau, tatsächlich ist es so. Es ist unabhängig vom Alter. Kann ich einfach so sagen. Ich habe da nicht irgendwie festgestellt, dass da, es bundelt sich natürlich alles zwischen, sag mal, 25 und 65, weil das ist so die Hauptberufszeit, in der alle natürlich drin sind, wenn ich dann mal ab und zu Abfragen mache nach dem Alter. Aber im Kern ist das egal. Was viel aufwendiger oder was viel größer und wichtiger ist, Christoph, ist die Erkenntnis, dass dieses Produkt, obwohl wir es nun schon ja 7 Jahre im Markt ist und auch eigentlich seit 4 Jahren ja schon durchaus gängig ist mit der Pandemie, viele nutzen, aber das Wissen, wie man es richtig benutzt, ist wirklich noch unterirdisch. Und das merken wir immer, wenn wir so Webcasts machen, wo eben vielleicht 500, 600, 700 Leute drin sind und sagen, hey, könnt mal Fragen stellen. Da kommen Fragen, wo du sagst, Heidewitzka. Ja, und dann bist du auch selber so in der Bubble, nicht? Guck mal, ich mache ja nichts anderes. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes als Teams und Copilot. Das ist mein Job. Ja, das heißt, du bist so tief im Thema drin, dass du gar nicht auf die Idee kommst, dass einer eine Frage stellt, sag ja, wie kann ich denn eine Datei teilen in Teams? Ja, so Basics-Themen, ne? Und das ist etwas, wo ich sage, wir haben da noch ganz viel Bedarf, Mitarbeitende zu schulen, mitzunehmen auf dieser Reise. Das ist wirklich wichtig und ich kann hier nur jedem appellieren, wenn er da in seiner Firma unterwegs ist, wenn er einen Impact hat und eine Chance hat, doch nochmal einfach mal die Mitarbeitenden zu fragen, ob sie nicht Interesse an Teams-Schulungen haben. Ich glaube, der Bedarf wird groß sein.
Wir hatten ja neulich irgendwie zu einem anderen Thema so ein ähnliches Beispiel. Da hat, glaube ich, der Jan in Dresden gesagt, man erwartet ja auch nicht, dass man irgendwie Excel installiert und sofort irgendwie produktiv damit arbeitet, sondern jedem ist klar, es gibt Excel-Schulungen, es gibt Regeln, es gibt Formeln, die man lernen muss. Und bei den ganzen neuen Tools denkt man halt, man nutzt die und schöpft schon irgendwie die ganze Produktivität aus, die da drin ist. Hast du noch ein paar typische Fragen, die du immer wieder hörst? Entweder banale oder interessante?
Ja, das kann ich jetzt gar nicht so eingrenzen. Wir haben immer wieder die Situation, was ich gerade schon sagte, nicht, weil ich erreiche den anderen nicht, ich weiß gar nicht, ob er es gelesen hat, da hatte ich jetzt gerade schon ein paar Themen mitgegeben. Was ich vielleicht noch ein bisschen mitgeben will, was ich auch häufig im Feedback habe, ist das Problem, dass natürlich Teams als kollaborative Software davon lebt, dass alle mitmachen. Und was ein bisschen ungünstig ist, wenn Führungskräfte auf mich treffen und sagen, ja Eggers, schön, dass Sie da sind und toll, dass Sie meinem Team helfen. Ja, mein Team darf ja auch Teams nutzen, heißt ja auch Teams, aber heißt ja nicht Führungskräfte. Also ich nutze das nicht, ne? Nur dass das klar ist, ich schreibe weiter E-Mails und ich brauche auch E-Mails. Sowas funktioniert nicht. Also ich möchte hier an alle appellieren, die irgendwie Führungskräfte sind. Sie sind Vorbilder. Das ist ein A und O. Ich sehe Teams-Projekte reihenweise scheitern, in der produktiven, in der richtig produktiven Nutzung, weil eben Führungskräfte sagen, gut, das betrifft mich jetzt ja nicht. Das geht halt nicht. Also wenn wir interne E-Mail-Verkehre ändern wollen, dann betrifft das auch die Führungskräfte, auch das Management. Selbst da gehe ich in Einzelschulungen häufig rein, um jemanden mitzunehmen, um ihm zu erklären, wie er das richtig benutzen kann, damit er nicht die Bäsche kriegt. Weißt du, sage ich immer, wenn ich den Mitarbeitenden erzähle, ihr sollt einen Betreff benutzen, damit es richtig funktioniert. Und das Erste, der Chef oder die Chefin schreibt einen Beitrag, freut sich, dass sie schreibt keinen Betreff. Dann kriegst du natürlich gleich das Bashing. Also, dass sie auch wirklich diese Grundregeln drauf haben und Vorbilder sein können. Also, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Und das ist halt häufiges Feedback von Mitarbeitenden, die sagen, ja, ich würde es ja gern machen, aber bei uns kriegen wir es nicht umgesetzt, weil eben die Oberen dann nicht mitmachen.
Und das war tatsächlich, als wir unsere Session zusammen hatten, was ich so mit meinen Ohren mitgehört habe, dass ich wirklich merkte, wie ein gepflegtes Grundset nochmal viel mehr ermöglicht und auch wahrscheinlich ganz viel Folgekommunikation und Missverständnisse verbessert und man einfach, glaube ich, jedes Unternehmen unterschätzt, wie viel Impact irgendwie eine gute Kommunikation auf das Gesamtergebnis, auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, auf die Zufriedenheit mit den Kunden und so weiter haben kann und dass da noch so viele Hebel drin sind, einfach in der besseren Nutzung von Teams, hatte ich halt irgendwie bis dahin gar nicht so gesehen und fand ich sehr interessant. Das zweite Thema, in dem du sehr tätig bist, ist der Co-Pilot. Mhm. Was ist der Co-Pilot?
Die künstliche Intelligenz, das ist nun seit anderthalb Jahren ja rumort das in uns rum. ChatGPT ist da released worden und seitdem kann man also mit künstlicher Intelligenz oder mit dem Chatbot kommunizieren und ja, dann hat er ja festgestellt, dass da erstaunliche Dinge funktionieren und Microsoft als Teilhaber der Firma OpenAI hat gesagt, Mensch, super, das können wir total gut benutzen und wir bringen das in unsere Word, Excel, PowerPoint, Outlook-Lösung rein, Teams und Co. Und da heißt diese Lösung dann halt Co-Pilot, weil man eben sagt, dir wird jemand an die Seite gestellt, der dein Assistent ist, deswegen Co-Pilot. Du bist selber natürlich weiter Pilot, aber du hast jemanden dabei, der dich unterstützt in deiner täglichen Arbeit. Und das ist natürlich produktivitätstechnisch ja unglaublicher Boost. Also kurze Zahlen mal dazu. Man hat analysiert, unabhängig von Co-Pilot, wie KI in den Unternehmen Produktivität steigern kann und man ist aufgrund im Durchschnitt, je nach Job und so weiter natürlich klar, aber irgendwas zwischen 12% und 110% war das, also in meinem Schnitt 60% Produktivitätssteigerung, wenn es richtig genutzt wird. 60% Produktivitätssteigerung. Jetzt müssen wir uns vorstellen, dass wir letztes Jahr in der EU 0,8% Produktivitätssteigerung hatten. Das heißt also, wir überspringen mit KI einfach mal so 80 Jahre der Produktivität. Ja, 80 Jahre. Wenn du mit den Uniprofessoren sprichst, dann kriegst du als Antwort, die Erfindung von KI oder die Nutzung von KI ist gleichbesetzt mit dem Buchdruck oder der Erfindung des Buchdrucks. Also da liegt was in der Luft, meine Damen und Herren. Das ist unglaublich, was da kommt. Und ich sehe es jetzt eben im Co-Piloten, weil jeden Tag dort neue Sachen passieren und er besser wird. Und das ist schon wirklich erstaunlich.
Seit wann gibt es den Co-Piloten jetzt irgendwie verfügbar oder weiß man, wie viel Unternehmen in Deutschland dafür schon freigeschaltet sind?
Selbst wenn ich es wüsste, dürfte ich es wahrscheinlich nicht sagen, aber es seit Mitte Januar ist er für die Öffentlichkeit freigeschaltet. Vorher gab es so ein paar Testgruppen und Testfirmen, die das nutzen konnten zum Rumspielen. Wir haben ein bisschen die Herausforderung, dass künstliche Intelligenz sehr rechenintensiv ist, dass die Rechenzentren werden da stark belastet und wir haben nicht genug Rechenzentren. Das heißt, wir haben halt die Situation, dass das halt noch krass ausgebaut wird. man vielleicht auch in der Presse gehört, Microsoft baut in Nordrhein-Westfalen 2 neue Rechenzentren. Das ist eben ein Thema geschuldet der künstlichen Intelligenz, weil man diese Rechenpower halt braucht. Und das merkt man auch ein bisschen. Copilot ist noch in einer Phase, wo er morgens manchmal ausführlichere Antworten gibt als nachmittags.
Bevor Amerika wach wird?
Weiß ich nicht. Also wovor vielleicht die Welt auch dann irgendwie mit da drauf ist. Da merkt man schon zeitliche Unterschiede, aber das ist alles temporär. Also das ist halt im Moment in den Anfängen, sind wir mal ehrlich, wenn das jetzt nach 3 Monaten auf dem Markt ist, dürfen wir nicht unfair sein. Wenn ich mir an die Anfänge von Teams erinnere, was da alles nicht funktioniert hat und wie schnell die Entwicklung geht. Also in einem Jahr wird es noch intensiver sein, ja. Und man muss sich damit beschäftigen, da bin ich ganz sicher.
Wenn ich den Copilot frage, wo kriege ich meinen nächsten Kunden her, wird er wahrscheinlich nicht antworten. Aber was sind so typische Use Cases, die heute schon richtig gut mit dem Copilot funktionieren?
Also was wirklich eins der Main Features im Moment ist, ist das Thema Meeting-Transkription oder Meeting-Zusammenfassung. Ja, das heißt also, wir machen unser Teams-Meeting und er hat dann die Möglichkeit eben das Ganze zusammenzufassen oder du kannst halt Fragen stellen. Und was ich sehr spannend finde, wir kriegen natürlich jetzt immer neue Prompt-Ideen, also Fragen, die wir ihnen stellen können. Neben der Zusammenfassung ist zum Beispiel eine coole Frage, ich habe vielleicht eine Präsentation gemacht bei einem Kunden, dann kann ich den Copilot fragen, was hätte ich für die Präsentation besser machen können? Und er gibt mir Tipps, wie ich hätte besser präsentieren können, vielleicht besser argumentieren können. Ja? Ich kann auch fragen, was hätte vielleicht der Kunde noch wissen wollen? Welche Fragen sind offen geblieben?
Zieht Copilot diese Informationen dann aus dem Teams-Video-Meeting raus? Oder ist das die KI, die einfach in Anführungszeichen nur meine Präsentation durchguckt und sich dann reinversetzt? Oder wird da tatsächlich die gesamte Kommunikation ausgewertet?
Genau, es wird transkribiert. Also die künstliche Intelligenz arbeitet ja immer mit geschriebenen oder dokumentierten Aufzeichnungen. Also es muss transkribiert werden. Also es wird aufgezeichnet, was gesprochen wird. Und darauf greift er zurück. Er analysiert das. Und weil er eben, ja, künstliche Intelligenz, er weiß halt, er versteht den Zusammenhang, kann er dir halt Tipps geben, was du besser machen kannst, welche Fragen vielleicht noch zu klären sind. Ich finde das für ein Verkaufsgespräch total cool. Wenn du also im Verkaufsgespräch bist, kannst du den Copilot während des Session fragen, sagen, okay, welche Fragen sind noch ungeklärt oder was könnte ich noch fragen? Und er guckt ja auch aus Perspektive des Kunden. Das heißt, ich kriege vielleicht als Verkäufer einen Hinweis darauf, was ich vielleicht noch ansprechen könnte, was der Kunde gar nicht gefragt hat, aber was rein von der Logik her jetzt ganz gut reinpassen würde. Und damit kann ich natürlich ein viel besseres Arbeitsergebnis abliefern, weil ich dem Kunden ja viel umfänglicher Dinge erzählen kann. Oder welche Fragen sind offen geblieben? Ne? Du kennst das auch manchmal, hast so ein Gespräch, es läuft und läuft und läuft und man verhäspelt sich und irgendwie weiß man am Ende gar nicht mehr, ja, haben wir jetzt eigentlich alle Fragen geklärt oder nicht? Dann frage ich den Copilot einfach, während des Meetings. Und das sind Sachen, die kann er richtig gut. Genauso wie, zweiter Punkt im Moment, Thema E-Mails schreiben. Wobei ich da eingrenzen möchte, E-Mails schreiben in Bezug auf Antworten. Wenn du eine neue E-Mail schreiben willst, ist okay. Viel cooler ist es, du hast so ein E-Mail-Thread, weißt du, es gehen die E-Mails hin und her und du willst jetzt darauf antworten. Da reicht es teilweise, 2, 3 Wörter zu schreiben und zu sagen, generiere mir eine Antwort. Mhm. Weil er den ganzen E-Mail-Verlauf kennt. Er kennt alle E-Mails, er kennt die Inhalte, er weiß, worum es geht. Kann er mit 2, 3 Wörtern quasi schon eine komplette E-Mail-Antwort schreiben. Und das ist so gut, kann man auch diskutieren jetzt, ne? Ich habe über Authentizität gesprochen. Es ist immer gut, bei KI noch einmal so drüber zu gehen. Vielleicht nochmal das eine oder andere Wort zu wechseln. Aber du hast einen super Entwurf, mit dem du weiterarbeiten kannst. Und das ist richtig gut.
Wer sind deiner Meinung nach, also du hast ja eben schon gesagt, viele Unternehmen nutzen nicht mal Teams irgendwie gut oder nutzen irgendwie das aus, was da an Funktionen drin ist. Wer ist in deiner Erfahrung die Branche oder die Abteilung oder die Fachrichtung, die beim Copilot jetzt schon sofort sagt, ja, das ist was, das wird mir helfen, da muss ich früh dabei sein?
Ja, gut, ich sehe es im Marketing und Sales halt sehr stark verankert. Aber generell ist es so, du musst eine Vorstellung, vielleicht, das habe ich eben gar nicht so gesagt, dieser Copilot kennt ja alle meine Dokumente, alle meine E-Mails, alle meine Teams-Nachrichten und alle meine Dokumente, auf die ich zugriffsberechtigt bin. Alle Word-Dateien, alle PowerPoint-Dateien, alle PDF-Dateien kennt er. Das heißt also, ich kann den Copilot auch Dinge fragen, die halt in den Dokumenten drin liegen. Und damit ist ja jede Abteilung irgendwo von Vorteil. Also zum Beispiel, ich sag mal, es gibt vielleicht ein Mitarbeiterhandbuch, da stehen die Arbeitszeiten drin. Das liegt irgendwo auf dem SharePoint, du findest es halt gar nicht. Normalerweise hättest du jetzt früher dieses Mitarbeiterhandbuch gesucht, um vielleicht die Arbeitszeiten zu klären oder den Dresscode oder sowas. Jetzt kannst du natürlich den Copilot fragen, sagen, wo liegt die Datei? Dann würde er sie finden und dir das sagen. Aber was viel cooler ist, du fragst ihn einfach, wie sind die Arbeitszeiten in meiner Firma? Weil er ja den Inhalt des Dokumentes kennt, kann er es dir beantworten und sagt dir dann noch, und übrigens, ich habe das aus dieser Datei rausgezogen. Und was zum Beispiel neu ist heute, habe ich heute gesehen, richtig cool, wenn du mehrere dieser Mitarbeiterhandbücher hast, sagt er dir übrigens auch, Ich habe zwei verschiedene Versionen gefunden. Eins steht da, das andere steht da zu den Arbeitszeiten. Am besten sprichst du nochmal mit deiner HR-Abteilung, welches dieser beiden Dokumente denn jetzt das Richtige ist. Also er wird immer intelligenter. Und damit muss ich fairerweise sagen, ist eigentlich, kann jeder davon einen großen Nutzen ziehen.
In meiner Erfahrung, wenn ich mit Unternehmen spreche und dann sage, ladet doch eure Dateien bei KI hoch, dann ist es erstmal eine große Sorge. Hast du den Eindruck, dass das bei Microsoft-Produkten geringer ist, weil sie eh schon ihr ganzes Zeug bei Microsoft im M365-Produkt drin haben?
Microsoft wirbt sehr stark damit, und ich will jetzt hier keine Werbeshow machen, aber das ist eben ein Teil des Produktes, wirbt sehr stark damit, dass sie sagen, dass eben die KI nicht lernt anhand der Daten, die wir dort eingeben. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Ich sage mal, viele Firmen verbieten ChatGPT, weil sie sagen, wir wissen nicht, ne, wenn die ziehen die Daten ab, wir laden da unsere Dateien hoch, was passiert damit? Das passiert hier definitiv nicht. Microsoft gibt sich sehr viel Mühe, immer wieder zu betonen, dass die Daten deine Daten sind und nichts abgegriffen wird oder auch nichts dazu dokumentiert wird. Ich plapper das jetzt nach. Hm. Ja, es wird immer Kritiker geben an dieser Stelle. Aber das ist eben die offizielle Kommunikation. Ich bin mir sicher, dass Microsoft auch vieles dafür tun wird, dass das so ist. Denn das ist nun mal ein großes Fund, was sie haben. Damit haben sie ja noch mehr Möglichkeiten, auch Firmen zu erreichen, denen das natürlich ja auch notwendigerweise so richtig und wichtig ist, dass die Daten natürlich ihre Daten bleiben.
Was könnte die Roadmap vom Copilot sein? Was passiert dieses Jahr noch? Was sind vielleicht Produkte von Microsoft, die noch stärker mit dem Copilot ausgestattet werden?
Christoph, das ist sensationell. Das sind so, es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Es gibt ja eine offizielle Roadmap, die kann man sich angucken, Microsoft Roadmap, wenn man das eingibt und danach sucht, findet man also, kann man dokumentiert sehen, welche Änderungen alle kommen sollen. Hm. Und ich darf da nicht ganz so viel drüber erzählen, aber als MVPs haben wir natürlich eben diese Produktgruppen-Meetings, auch zu der Copilot-Gruppe. Und dort haben wir halt sehen dürfen, dass viele, viele Änderungen, die kommen werden, überhaupt nicht in der Roadmap drin stehen. Also in der Roadmap sind irgendwie 20 Punkte jetzt drin, die für die nächsten 2 Monate announced sind, angekündigt sind. Aber diese Liste für dieses Jahr ist so unglaublich lang. Und da werden so viele coole Sachen noch kommen. Also ich meine, allein sowas wie, gut, das ist jetzt angekündigt, deswegen darf ich drüber sprechen. Ja, also sowas wie, du willst jetzt aus einem E-Mail-Thread ein Meeting machen. Ich meine, das kannst du heute auch schon machen. Kannst du dann sagen, alle Teilnehmer, die im E-Mail drin sind, lädst du in ein Meeting ein. Aber der Co-Pilot ist jetzt halt so schlau, dass er dir quasi eine Agenda schon schreibt, weil er ja den Thread kennt. Er weiß ja, was in den E-Mails gelaufen ist, worum es geht, das Thema. Er packt dir schon zusätzlichen Content mit rein, den er irgendwo aus anderen E-Mails, aus anderen Teams-Nachrichten, wo er ihn immer her hat. Er baut dir quasi wie ein Assistent dieses Meeting da zusammen mit den Informationen, die du dafür brauchst. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das wird irgendwann bei uns in Fleisch und Blut übergehen. Das werden wir gar nicht mehr hinterfragen, wie wir eben in Teams auch so viele Funktionen heute für selbstverständlich einfach nehmen, wird das mit KI, weil es halt so viel einfacher wird, richtig, richtig gut werden. Also, die coolsten Ankündigungen, das war deine Frage, liegen eigentlich noch vor uns. Und deswegen sagte ich ja schon, in einem Jahr wird die Welt ganz anders aussehen, weil noch viele, viele coole Funktionen kommen werden, über die ich nicht reden darf.
Gibt es, wenn du das sowas siehst, glaubst du dann eher, in 5 Jahren bist du immer noch gebuchter Microsoft MVP, der irgendwie viele Sessions macht, oder sagst du, oh, die Roadmap geht auch irgendwo dahin, dass KI irgendwann selbst sagt, hey, wenn du jetzt hier da klickst, könnte das doppelt so schnell, irgendwie doppelt so oft gelesen werden und doppelt so schnell beantwortet werden oder so?
Ja. Ist tatsächlich ein spannendes Thema, nicht wahr? Wie wird Wissensvermittlung stattfinden zukünftig? Ne? Also Diskussionen, die wir auch in den Schulen dann haben jetzt. Ne? So, was musst du eigentlich noch lernen? Was musst du eigentlich noch wissen? Mal ein schönes Beispiel, ja. Wenn du versuchst, 2 Word-Dokumente miteinander zu vergleichen, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also müsste ich das irgendwo nachlesen. Ich kann jetzt den Copilot fragen und sagen, erklär mir doch bitte mal, wie man 2 Word-Dokumente miteinander vergleicht auf Inhalt. Und dann würde er mir das natürlich schreiben, die Anleitung. Aber viel krasser ist ja, dass ich ihm einfach sage, vergleich bitte die 2 Dokumente, ich will das gar nicht machen. Ja, und er macht das für mich. Das heißt also, so ganz viele Anforderungen ändern sich plötzlich, weil das Wissen gar nicht mehr darüber entscheidet. Es gibt eine Studie dazu aus Amerika mit der Boston Consulting Group und der Harvard, dem Harvard-Uni, die mal analysiert haben, wir geben Menschen eine Aufgabe, die nicht Experten sind, und die gleiche Aufgabe Menschen, die Experten sind in dem Thema. Und man guckt mal in den Bewertungen, wie viel sind die Experten besser? Und die waren so rund 43% besser, die Experten. Jetzt gibt man beiden Berufsgruppen KI an die Hand. Und auf einmal ist es so, dass die Nicht-Experten so viel besser werden, dass die Differenz zum Experten, weil der nicht so viel besser wird mit KI, weil er schon Experte ist, die Differenz schmälert sich von 43% auf 17%. Das heißt, Expertentum wird anders werden. Das ist genau deine Frage. Expertentum wird anders werden, weil mit einmal alle auf ein ähnliches Niveau kommen. Es wird immer noch Experten geben, aber die Differenz in dem Know-how ändert sich ganz krass. Und ich glaube, das ist eine gute Nachricht auch für die, die jetzt zuhören, dass also, ja, wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, wir mit KI auch Möglichkeiten kriegen, Menschen, die eben nicht vom Fach sind, so aufzuschlauen, dass sie eben den Job auch machen können, der eben als Fachkraft benutzt werden oder gebraucht wird. Also es ist eine gute Nachricht für die Unternehmen in meinen Augen. Nicht so toll für die Experten wie mich, die dann vielleicht ja nicht mehr gebucht werden. Ich weiß es nicht. Mal gucken.
Ist die KI, die da drin ist im Copilot, ein OpenAI-Derivat? Weiß man das?
Genau, ja, das ist ja, Microsoft hat ja Anteile an OpenAI und hat natürlich die Technologie dann dort implementiert und mitgenutzt. Und wir haben ja auch, also Microsoft gibt sich sehr viel Mühe, auch das Produkt besser zu machen als ChatGPT. Wenn wir mal gucken, wir können also ja über die Copilot-Suche, auch im Edge-Browser gibt es auch kostenlose Zugänge zu Copilot. Auch GPT-4 Turbo zum Beispiel nutzen. Das geht so gar nicht in ChatGPT. Oder GPT-4 Turbo, so heißt das Modell, nutzen. Das kriegst du nur über die API. Also da sind schon Sachen, wo sie auch echt Gas geben. Und ja, aber die Grundlage natürlich ist eben das Large Language Model hier von OpenAI.
Wenn ich jetzt Arbeitgeber bin und ich habe 20 Mitarbeitende und will, dass sie alle darin partizipieren, was kostet mich das, wenn die alle Copilot nutzen sollen?
Wir müssen fair bleiben und über den Return on Investment sprechen. Ja, wir sind ja Unternehmer, also wir wollen ja Geld investieren und die Frage ist, wie kriegen wir es wieder rein? Und meine Meinung ist, dass wir diesen Return on Investment in kürzester Zeit erreichen werden. So, das beantwortet nicht deine Frage, ich will fair bleiben. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Ja, ich weiß, ich musste das kurz vorwegschieben, weil man sonst zu sehr an dem Pricing hängt und sich erschreckt. Aber ich möchte ja gerne noch gleich einen Satz zu sagen. Tatsächlich, die Lösung kostet rund 28 Euro netto pro Person pro Monat. Mhm. So, da zuckt man erstmal ganz kurz bei 20 Mitarbeitenden. Ist ganz klar, es ist 1.000 Euro jeden Monat schon mal weg. Ja. Mhm. Und du musst es als Jahreslizenz kaufen, also sind auch gleich 12.000 Euro weg. Ja?
Bitte? Bei 20 Mitarbeitenden a 30 Euro, eher 600 Euro hoffentlich.
Ja, sehr gut, dann bist du im Rechnen besser als ich. Ich bin Experte für Teams und Kollaboration. Ja, das ist immer gefährlich, wenn man sowas macht. Ne? Ja. Okay, also 600 Euro.
Gleich 40% günstiger, ist auch gut.
Ja, sensationell, genau. So hast du gut runtergerechnet. Also sind es eben dann entsprechend viele 1.000 Euro pro Jahr, die du bezahlen musst. Aber jetzt rechnen wir es mal ganz kurz um und so fair wollen wir sein. Ein Mitarbeiter, was kostet, oder eine Mitarbeitende kostet mich pro Stunde. Und ich sage immer, über einen Daumen kannst du sagen 28 Euro. Hängt natürlich vom Gehalt ab, ist mir klar. Es kann weniger sein, es kann ein bisschen mehr sein. Aber im Grund 28 Euro ist so eine Stunde Arbeitsstunde pro Monat für einen Mitarbeitenden. Wenn du es schaffst, die Technologie zu implementieren zur Nutzung, das ist der Haken an der Sache. Das ist immer mein Job dann halt, das auch zu tun, die Nutzung einzubringen. Dann glaube ich, dass er mehrere Stunden pro Monat Zeit und Effektivität und Produktivitätssteigerung erreichen kann. Das heißt, die 30 Euro, die mich das kostet, ist ein Witz gegen das, was ich da rausbekomme.
Ja, also du läufst da bei mir offene Türen ein, das ist Wasser auf meine Mühlen und ich sozusagen sehe das genauso. Irgendwann, bevor man irgendwie Premium-Kunde werden konnte oder sowas, konnte man so eine Umfrage ausfüllen, wie viel Geld man im Monat bereit wäre, für ChatGPT auszugeben. Und ich glaube, ich habe da irgendwie gesagt, ich könnte mir vorstellen, da viele 100 Euro im Monat für meinen einen Zugang auszugeben. Und als dann mir rumkam, das kostet $20 oder sowas, dachte ich so, das ist ja less than no-brainer. Und trotzdem finde ich immer wieder Unternehmen, die sagen so, ja, wir spielen damit rum, aber nee, Premium-Account haben wir noch nicht. Und ich genau wie du sagst, ich kann mir immer nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der mehrere Stunden am Tag am Computer sitzt und für den sich der Premium-Zugang nicht in den ersten Wochen lohnt.
Christoph, ich muss dir noch so ein Erlebnis erzählen hier. Ich finde das immer wichtig zu teilen. Das hat mich selber geschockt. Ich nutze ja auch ChatGPT und dann Copilot jetzt, aber natürlich sehr intensiv. Und vom Vierteljahr oder so haben wir eine Mitarbeiterin eingestellt fürs Marketing. Und dann sage ich so, du, wie viel ChatGPT-Erfahrung hast du denn? Und dann sagt die, keine. Und ich denke in der Sekunde, ohne lange nachzudenken, sorry, dann kannst du für mich gar nicht arbeiten, weil das ist hier tägliches Doing. Das geht gar nicht ohne. Also wie kannst du das auch nicht machen? Und habe dann selber gedacht, oh Gott, wir haben das ja gerade erst mal ein Jahr. Und ich sage zu einer Mitarbeiterin, die sich bewirbt, sorry, ich kann dich hier nicht gebrauchen, wenn du das nicht kannst. Also ich sage das jetzt so offensiv, ich war selber erschrocken und ja, sie arbeitet bei uns, also kein Problem, aber da ist ein Thema, Leute. Also da ist irgendwas und die Leute, die eben schon fit da drin sind, haben einen krassen Vorteil gegenüber denen, die dann noch gar nichts gemacht haben. Ich mache manchmal Seminare, dann sage ich, und wie sieht's aus? Und sagt einer, ja, ChatGPT jeden Tag. Da sagt der andere im gleichen Raum, ja, künstliche Intelligenz habe ich schon mal in der Zeitung gelesen, KI, ne? Und ich so, um Gottes Willen, was für krasse Differenzen haben wir hier in Know-how? Und wenn wir über 80% oder 60% Produktivitätssteigerung sprechen, sorry, wir müssen da ran an das Thema.
Das ist ein sehr gutes Fazit. Vielen, vielen Dank für das ganze Aufstauen und für das Teilen deiner Erfahrung. Und wie gesagt, als ich das gesehen habe, wie du da in Action vor der Kamera stehst und wie aus dir das Know-how raussprudelt und wie du auf die Fragen eingehst, da habe ich schon gemerkt, das ist im Grunde tatsächlich so ein Secret Skill, sich für sein Unternehmen eine gute Strategie zurechtzulegen, diese modernen New Work Tools auch wirklich einzusetzen und auch garantiert Leute, die jetzt zuhören, die sagen so, ja, ich benutze Teams auch schon seit 4 Jahren. Ich denke, für jeden ist da noch relativ viel zu hebeln, aber weil man nicht weiß, was man verpasst, weiß man auch nicht, was da für Chancen drin liegen. Und das deswegen wollte ich dich halt so gerne heute einladen und freue mich, dass es geklappt hat. Ich hatte natürlich gedacht, ich sehe dich heute in deinem tollen Studio und habe mich so ein bisschen darauf gefreut. Und jetzt hast du mir aber gesagt, du sitzt gerade in Wien. Was machst du denn in Wien?
Ja, genau. Ich sitze in Wien im Hotelzimmer hier. Freue mich über die stabile Verbindung. Wir produzieren hier auch wieder Lernkurse. Ja, Lernkurse zum Thema Co-Pilot hier für Österreich. Und genau, die Kollegen hier von der Firma Macademy machen das für Apple-Geräte und ist ganz spannend. Auch da ist natürlich der Einsatz von Co-Pilot und Teams und so weiter am Apple-Gerät notwendig und freue mich, dass ich da hier als Experte dann unterstützen darf.
Welche Session nimmst du da morgen auf?
Wir haben heute schon angefangen, tatsächlich Copilot-Überblick. Also im Moment reden wir ja viel über erstmal Einführungen, ne? Was kannst du mit Word machen, was kannst du mit PowerPoint machen auf dem Apple-Gerät, Teams. Es ähnelt sich natürlich sehr stark zu Windows, so ehrlich will ich sein. Aber nichtsdestotrotz, ein paar Buttons sind halt woanders und deswegen ist es ganz gut, dass man auch dort Einführungskurse kriegt. Ja, wie fange ich eigentlich an? Was sind so ein paar Prompts, die ich mal ausprobieren kann? Weil nochmal, es ist halt wichtig, die 28,50 € ist schwierig. Häufig haben wir im Moment Firmen, die kaufen eine Lizenz, da spielt der CTO oder CIO spielt damit rum und sagt, ich glaube, das ist Quatsch, brauchen wir nicht. So geht das nicht. Also da braucht man auch ein bisschen Aufgleising, Onboarding und dafür produzieren wir jetzt quasi die passenden Kurse, damit die Leute ein bisschen mitgenommen werden können.
Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man in 3 Jahren sagt, siehste, doch gut, dass ich keinen KI ausprobiert habe für meine Firma, die Chance ist relativ gering. Und ich nehme mit, das Wort, das fand ich sehr gut, Aufgleising. Das werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich das die nächsten Tage mal in meinen Arbeitseintrag anbaue.
Denglisch, ja.
Lieber Alex, hat mir wieder Spaß gemacht. Das ist jetzt das zweite Mal dieses Jahr, dass wir uns gesehen haben. Freue mich, falls wir uns mal wiedersehen. Ich wünsche dir viel Erfolg morgen. Ich danke dir für deinen Input. Und falls du doch nochmal irgendwie uns noch ein Geheimnis sagen kannst, welches geheime Feature irgendwie kommt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, lieber Christoph.
Ja, okay, verstehe. So eine Podcast-Einladung ist dir weniger wert, als MVP für Microsoft zu bleiben.
Der Titel ist schnell weg, wenn du da eine NDA-Verletzung machst.
Bei mir kannst du dir deinen Titel aussuchen. Also du könntest irgendwie Head of MVP werden. Aber
macht mir zu viel Spaß, was ich mache. Okay, sorry.
Okay. Ganz lieben Dank, dass du mit dabei warst, auch im Namen und stellvertretend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war unsere Folge für diese Woche. Nächste Woche natürlich wieder eine neue Folge Digitale VorreiterInnen. Freue ich mich sehr darauf, falls ihr wieder einschaltet. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns. Und falls ihr jetzt immer noch Zeit habt vor der Arbeit, während der Arbeitspause, vorm zu Bett gehen, dann schaut mal in unseren Katalog an bisherigen Folgen. Da haben wir tolle Themen über AI, über Unternehmertum, über Marketing, über alles, was es so gibt. Und ansonsten, ja, ganz liebe digitale Grüße von
Alex, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und von Christoph. Tschüss.